Herzlich willkommen zum Podcast, übrigens auf ein Wort, des PPSB Hamburg. Heute Teil 2 mit mir, Rik Höber und Ilja Gold zum Thema machtkritisches systemisches Arbeiten. Und heute wollen wir uns vor allem mit dem bekannten systemischen und häufig verwendeten Konzept der Allparteilichkeit kritisch auseinandersetzen. Grob beschreibt das Konzept der Allparteilichkeit die unvoreingenommene Haltung des Beratenden oder des Supervidierenden gegenüber allen Mitgliedern im System.
Ich finde das ganz spannend, wenn wir gerade auch nochmal über den Bereich Allparteilichkeit und Neutralität reden, weil nach meiner Perspektive, wenn ich aus so einer Kybernetik der zweiten Ordnung Sicht auf Neutralität und Allparteilichkeit gucke, denke ich, dass das eigentlich so gar nicht so wirklich geht. Kann ich ja in dem Sinne mich nicht positionieren. Wenn ich nichts sage, gehe ich eine Position ein. Wenn ich etwas sage, gehe ich eine Position ein. Und diese Idee von, ich kann mich da neutral rausziehen, würde in dem Sinne für mich mit meiner Eingebundenheit, wie du sie vorhin genannt hast, eigentlich da gar nicht so sehr reinpassen. Nach meiner Auffassung wäre es da eher passender zu sagen, ich bin positioniert oder ich positioniere mich. Und damit transparent umzugehen. Für mich wäre jetzt natürlich auch nochmal spannend zu hören, wie siehst du das? Wie siehst du diesen Aspekt von Allparteilichkeit und Neutralität?
Diese Idee von Neutralität oder auch Allparteilichkeit, ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an das eine große Lehrbuch von Schlippe Schweizer, wo, wenn ich mich jetzt recht erinnere, drin steht sowas wie, natürlich haben BeraterInnen eine Meinung und haben Gedanken zu bestimmten Dingen und so weiter. Und das dürfen oder sollen sie ja auch haben. Da wird aber eher erklärt, dass quasi Neutralität und Allparteilichkeit von der Wirkung her gedacht wird. Ja, also ich glaube, da steht so ein Satz drin wie, wenn die Leute dann rausgehen aus der Beratung und nicht wissen, sowas wie, auf welcher Seite der Berater oder BeraterInnen jetzt standen, dann ist das erfüllt, ne, an der Stelle. Und ich würde auch sagen, ja, das kann man sicherlich so sehen, das wird aber schwierig. Weil wenn ich das zu Ende denke, dann ist das aus meiner Sicht aus einer sehr privilegierten Perspektive formuliert. Das heißt, ich muss es mir ja auch leisten können, überhaupt neutral zu sein. Oder, und das ist wahrscheinlich noch der viel wichtigere Punkt, von anderen, also von meinen Klienten etc., als neutral überhaupt wahrgenommen werden zu können. Das können nämlich nicht alle. Also beispielsweise, ja, eine schwarze Person wird von außen nicht neutral im Kontext von Rassismus wahrgenommen. Eine weiße Person schon, obwohl sie genau so darin privilegiert involviert ist an der Stelle, also sie ist involviert und auch betroffen, aber eben positiv betroffen, ja. Und trotzdem gibt es so diese Idee davon, dass ich als weiß gelesene Person sagen kann, ja, mit Rassismus, da habe ich was zu tun oder eben nicht, ja, so. Und das heißt, diese Idee davon, überhaupt neutral sein zu können, ist etwas, was an sich schon privilegiert ist in diesen Kontexten. Und das bedeutet eben auch, dass ich im Zweifel gar nicht mitbekomme, dass ich zum Beispiel mit einer für mich vermeintlich neutralen Haltung oder einem neutralen Handeln an dieser Stelle eben auch Allianzen eingehe mit den Menschen, gerade bei einer Paarberatung, aber vielleicht auch generell im Mehrpersonensetting, dass ich Allianzen eingehe mit Menschen, weil ich bestimmte Dinge mich gerade nicht positioniere, weil ich sie nicht kommentiere, weil ich sie nicht professionell in diesem Setting bearbeite und interveniere an der Stelle. Und diese Idee bringt es eben mit sich, ich wiederhole mich jetzt auch ein bisschen, aber bringt es eben mit sich, dass Neutralität und dieser Gedanke, überhaupt neutral sein zu können, etwas ist, was eben aus einer sehr privilegierten Perspektive entwickelt ist und diese Möglichkeit gesellschaftlich überhaupt nicht für alle besteht. Weil ich möchte bitte sehen, welchen beispielsweise Flinter-Personen unterstellt wird, dass sie neutral sein würden oder überhaupt neutral sein könnten im Kontext von Patriarchat und Sexismus. Ja? Das ist nicht die Lebenserfahrung, die Menschen machen, wenn sie sich dazu entsprechend mit entsprechend Positioniertheiten eben äußern, dass sie da als möglicherweise neutral wahrgenommen werden könnten überhaupt. Und aus der Sicht würde ich sagen, können wir uns auch, je nach Positioniertheit, auch aus privilegierten Perspektiven nicht für uns beanspruchen, da jetzt plötzlich eine neutrale Haltung einnehmen zu können. Und wie du schon gesagt hast, das würde uns in dem Sinne eben auch außerhalb dieser Eingebundenheit verorten. Und das funktioniert gesellschaftlich leider nicht. Oder was heißt leider nicht? Das ist erstmal ein Umstand, der ist so und damit müssen wir professionell umgehen können.
Ich denke manchmal an diesen Aspekt, dieses Location of Self, ne? Also dieses Ich verordne mich gesellschaftlich oder auch hier im Beratungssystem und gehe transparent damit um. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich habe keine Rassismuserfahrung gemacht, ich habe keine Sexismuserfahrung gemacht. Das ist ja das, was dann manche auch tun, als ein Ansatz zu diesem Thema, also eine aktive Positionierung. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es auch stark darum geht, eher um das Wissen von, ich bin immer irgendwo in einer Positionierungssituation, aber ein Unterschied ist, ob ich mir darüber im Klaren bin und ob ich darüber damit transparent umgehe und aktiv umgehe. Das habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch ein Stück weit dahinter stecken könnte oder hilfreich sein kann. Jetzt gibt es ja in der Literatur, ich kenne das viel zu so Diversity-Ansätzen, den Aspekt oder den Begriff Positionierung und eine Abgrenzung, die positioniert hat. Ich glaube, die beiden Begriffe hast du auch schon verwendet. Was meinen die eigentlich aus deiner Perspektive?
Ja, das finde ich ist eine sehr wichtige Frage, weil ich vor allem, wenn ich also die Eingebundenheit in gesellschaftliche Machtverhältnisse beschreibe, Positioniertheit benutze ich eben aus dem Grund, um zu sagen, das hat was damit zu tun, wie ich von außen wahrgenommen werde. Und entsprechend auch, wie ich von außen wahrgenommen werde, hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf mein Beratungshandeln Beispiel oder mein supervisorisches Handeln. Und deswegen ist eben der Punkt an dieser Stelle, du hast gerade dieses Beispiel gesagt, dass dann Menschen am Anfang zum Beispiel sagen, naja, ich mache selber keine Rassismuserfahrung, ich mache keine Sexismuserfahrung als Beispiel, ja, und das sozusagen in so einem, bei so einem Prozessstart am Anfang vorne ranstellen. Ich persönlich würde das so nicht formulieren, ja, weil natürlich mache ich als Cis-Mann beispielsweise, habe ich natürlich Sexismus-Erfahrung, aber eben positive, weil ich davon profitiere, weil ich durch das Patriarchat eben profitiere, weil das System quasi für Cis-Männer sozusagen gemacht ist an der Stelle, ja. Und deswegen würde ich sagen, dass ich eben in diesem Kontext privilegiert bin, dass ich in diesem Kontext keine Diskriminierungserfahrung machen oder dass ich eben nicht negativ davon betroffen bin von Sexismus, ja, um das auch so ein bisschen aufzuheben, dass wir sagen können, Diskriminierungsverhältnisse haben nur was mit den Personen zu tun, die davon betroffen sind und betroffen meint, die dadurch benachteiligt sind. Weil auch da würde ich natürlich sagen, wenn wir etwas ändern wollen und wenn wir auch sozusagen diese Themen und Inhalte als Teil von Beratungsprozessen anerkennen, dass es sowas gibt und dass sich daraus auch Anliegen entwickeln, ja, mit denen Menschen beispielsweise zu uns kommen, dann müssen wir eben auch schauen, dass wir eben nicht nur sagen können, die einen sind davon betroffen, Klammer auf, benachteiligt. Und warum die benachteiligt sind, ja, von wem die benachteiligt werden, das spielt irgendwie keine Rolle und das hat vor allem auch nichts mit mir zu tun. Also so funktioniert es eben nicht. Und da würde ich eben sagen, hat es, da würde ich eben eher den Begriff der Positioniertheit benutzen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass natürlich in vielen Kontexten auch eine sogenannte Selbstpositionierung oder wie positioniere ich mich selbst, wie identifiziere ich mich, eben auch wichtig ist natürlich, ne, zu uns kommen. Wenn ich das irgendwie ernsthaft reflektiert habe, ja, dann geht es auch darum, zum Beispiel in so etwas wie Kontextklärung, Auftragsklärung auch darüber zu sprechen, also im Joining von mir aus auch, wenn man das so nennen möchte, aus welchen Positioniertheiten und vor welchen Lebenserfahrungen ich berate, ja, so. Und das heißt dann zum Beispiel, dass ich zu Beginn, und das mache ich sprachlich nicht immer gleich, ja. Das hängt natürlich, manche Menschen, wenn ich da anfange und sowas sage wie, naja, ich arbeite jetzt hier aus einer cis-männlichen Perspektive, das entfernt vielleicht mich auch von der Person gerade, weil die Person vielleicht nicht weiß, was cis-männlich ist, weil sie einfach in anderen Sprachdiskursen unterwegs ist. Aber zum Beispiel, dass ich dann eben sage, naja, ne, ich bin ja auch geprägt von meinen Lebenserfahrungen und ich bin eben zum Beispiel auch als Junge oder als Mann aufgewachsen in unserer Gesellschaft und das gibt mir bestimmte Perspektiven mit und andere eben vielleicht nicht. Ne? So, also das heißt, da auch natürlich sprachlich anzupassen, aber eben schon auch klar zu machen, welche Dinge eben im eigenen Horizont sind, was ja nicht heißt automatisch, dass ich dann keine Idee habe von etwas anderem oder dass ich eben zum Beispiel gerade auch dann deswegen einfach sagen kann, ja gut, dann brauche ich dieses strukturelle Wissen nicht, zum Beispiel, sondern eher als Signal an das Gegenüber, zum Beispiel auch ansprechbar zu sein. Und ein Signal ansprechbar zu sein ist uns immer auch ganz wichtig für mögliche Diskriminierung im konkreten Setting. Und das zu sagen, also ich kann dann eben auch sagen, naja, auch hier bei uns werden vielleicht bestimmte Dinge passieren. Auch hier bei uns in unserer gemeinsamen Arbeit wird es vielleicht so kommen, dass ich etwas sage, wo du oder wo sie sich, und viele sagen ja sowas wie verletzen oder sowas, aber da durchaus sagen, entweder verletzt oder auch diskriminiert fühlen. Und ich weiß dann auch, dass das jetzt das nicht automatisch dann bedingt, aber dann eben zu sagen, und dafür bin ich ansprechbar. Und Menschen, die entsprechende Erfahrungen schon gemacht haben in ihrem Leben und vielleicht sogar auch mit BeraterInnen, TherapeutInnen, für die ist es häufig etwas, wo sie zumindest sagen können, ah, okay, hier scheint irgendwie ein Raum zu sein, wo ich das zumindest auch ansprechen kann. Na, und ich bin nicht so naiv, dass das jetzt ein Automatismus wäre. Aber zumindest ist es ein Signal. Und dann geht es aber auch darum, wenn ich da was anbiete, dass ich dann eben mir auch meine eigenen Abwehr und Widerstände und ja, Abwehrmechanismen bewusst bin. Dass wenn mir zum Beispiel in einer Beratungssitzung gesagt wird, hey, das, was du jetzt da oder das, was sie jetzt da gerade gesagt haben, das empfinde ich als rassistisch oder ne, so, dass ich dann nicht denke, oh mein Gott, das kann ja nicht sein, dass Ilja Gold rassistisch ist. So, das kann überhaupt nicht sein. Ich beschäftige mich doch so viel damit und so weiter, sondern dass ich das akzeptiere und sage, okay, vielen Dank für die Rückmeldung. Und dann, je nachdem, ja, damit eben weiter zu arbeiten. Sei es jetzt ein Verweis darauf, dass ich mich dann selber damit nochmal auseinandersetzen würde oder je nach Beratungsbeziehung und nach wie lange wir schon gearbeitet haben, sozusagen auch die Personfrage, was sie sich jetzt gerade wünscht, was jetzt gerade hier gut wäre für den Prozess, aber eben nicht in diese klassischen Abwehrmechanismen reinzugehen, die ja dann eben auch bedeuten würden, sowas wie, naja, aber ich gehöre doch zu den Guten, das kann mir ja gar nicht passieren. Na, so. Und das ist was man eben am Anfang machen kann. Und ja, dann gibt es natürlich noch eine Bandbreite von Dingen in dem, im Prozess, ja, wie man auch sowas immer wieder ja, aufs Tableau holen kann, wenn es nicht eh schon Thema der Beratung auch ist. Das gibt es ja auch, ne? Dass Menschen sich auch mit expliziten Fragen zu diesen Themen an BeraterInnen wenden.
Das heißt, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen würde, würde ich sagen, aus so einer radikal-konstruktivistischen Sicht, wir bringen die Welt mit uns mit ins Beratungsgeschehen und da wirkt sie. Und zwar in der Repräsentation, wie ich sie gelernt habe, wie ich aufgewachsen bin, was ich vielleicht auch gelernt habe über Machtverhältnisse oder über Narrative zu Personengruppen etc. pp. Und was ich gerade auch so verstanden habe, vielleicht in aller Kürze, war, einerseits zu sagen, ja, es gibt strukturelle Ebenen, Teil der Professionalität ist, diese mitzudenken, aber gleichzeitig nicht die Idee zu haben von, du erlebst doch diese Art der Diskriminierung. Das ist doch so. Sondern eher im Sinne von einem Nichtwissen von, ich weiß, es gibt diese strukturellen Ebenen. Wie sieht es bei dir aus? Wie erlebst du das? Das heißt, ein zentrales Element ist, die eigene Beteiligung wahrzunehmen und zu bearbeiten und in Kommunikation zu bringen und ein Stück weit dann ja auch damit Verantwortung zu übernehmen.
Das war Teil 2 unseres Podcasts zum Thema machtkritisches systemisches Arbeiten. Heute zum Thema Allparteilichkeit und der kritischen Auseinandersetzung dazu. Im nächsten Podcast werden wir nochmal ausführlicher über Hürden, hilfreiche Ideen zum Konzept Kooperation und Beteiligung in der systemischen Arbeit sprechen. Viel Spaß beim Anhören!